Ja, hallo. Hier ist nicht Simone, sondern diesmal zwischendurch Björn. Ihr werdet es erkannt haben, an der Tonlage schon. Wer also jetzt schon auf der Matte liegt, kann sich auch gleich wieder hochwuchten. Die Simone hört sich eine Pressekonferenz der Landesregierung an, wann es weitergeht mit dem Yogastudio. Und ja, dann fülle ich die Yogapause im Podcast mal zwischendurch ein bisschen historisch, habe ich mir gedacht, auf, damit er wisst, dass es weitergeht. Simone und ich hatten uns vor Ostern ja auf Abstand hingesetzt und einfach mal aufgenommen. Und deshalb vielleicht ganz zu Anfang zu diesem Podcast mal drei kurze Sachen. Also, wir haben es heute Donnerstag und es ist wieder schön warm geworden. Und für die Leute, die bei dem schönen Wetter nicht im Wohnzimmer, sondern draußen touren wollen, also mit Stöpseln oder Bluetooth-Box, wir haben auch einen Feed. Im Feed, da steht so einfach drin, wo der Podcast ist, also das Audio. Und damit kann sich den jeder von euch auf sein Handy zum Beispiel laden, ne? Und dann auf dem Weg zur Arbeit oder in Pollerwiesen oder so mitnehmen. Oder halt in die Eifel, wo es kein Netz gibt. Das spart dann Daten. Angela Merkel hat ja auch gesagt, dass jeder einen Podcast machen sollte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jeder, der Podcast hört, sollte vielleicht eine Podcast-App haben und da kommt der Feed halt rein. Da haben wir die Hilfeseite für gemacht, wer da Interesse dran hat. Dann, wenn man eine Folge hört, das ist jetzt hier, glaube ich, die 5 und die Folge ist etwas länger, dann könnte sie in Kapitel unterteilt sein. Das ist so wie ein Buch. Dann seht ihr in eurer Podcast-App und auch im Player auf der Webseite die einzelnen Kapitel, die gespielt werden und könnt auch hinspringen. Das heißt, wer mein Geschwafel jetzt abkürzen möchte, könnte jetzt zum Beispiel direkt zum Gewinnspiel springen. Also nicht jetzt und wir haben auch kein Gewinnspiel. Was schon reichlich genutzt wird von allen, das sind die Kommentarfelder. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Die hatten wir eigentlich nur für die Lehrer drin gelassen, wie mein Kumpel Stefan. Die könnten dann ja die Fehler in den Kommentarfeldern rot anstreichen, wenn sie zu Hause mal an das Laptop kommen mit XP drauf. Tatsächlich könnt ihr da neben dem Lob auch reinschreiben oder der Kritik auch reinschreiben, was ihr für die Übungszeit zum Beispiel noch gerne hören möchtet. Also welche Übungen oder auch was ihr an Hintergrundwissen vielleicht hören möchtet. Wir haben ja jetzt mehr Zeit als genug. Ich denke da so an die Trainerin zum Beispiel, die vor jeder Stunde immer maximal zwei Hintergrundsätze sagen können, weil sonst die Stunde ja knapp wird. Kennt ihr, ne? Da hat sich beispielsweise Julia sonntags vormittags wieder mit Yoga-Wissen vollgetankt und das kann sie in der Stunde dann ja schlecht loswerden. Oder donnerstags, da höre ich gerne Nina zu, wenn die über Faszienrollen oder so erzählt. Und die kennt sich damit ja echt gut aus. Die hat ja auch solche Folterwerkzeuge zu Hause. Und wen es dann eben nicht interessiert, der skippt einfach und ne, geht's halt zum anderen Kapitel. So, dann mache ich auch mal ein Kapitel auf. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, mit der Gegend, in der das Yoga-Studio hier ist. Das ist ja kein lebloser Glaskomplex wie Fitness 24 oder ähnliches, sondern das ist ist im Hinterhaus, ist im Veedel. Im Severinsviertel heißt das hier. Und da wohne ich jetzt auch schon 20 Jahre in der Severinsgasse 5, also das Vorderhaus, was ihr dann aus dem Fenster hinten seht, aus den drei Fenstern. Die Straße selbst kennt ihr ja. Das ist die Seingasse, von der Rheinuferstraße aus kommt, gibt es erste Silvfasssäule und gegenüber die schöne Wiese, wo manchmal auch Leute picknicken. Das ist aber eine Hundewiese, also ich würde da von näherem Kontakt mit der Grasnarbe dringend abraten. Dann gegenüber ist dann der Marine Olbermann. Der Olbermann selber, das ist der mit dieser kurzhaarigen Mäcki-Frisur, der ist ziemlich cool. Im Notfall kann man dann auch, wenn unbedingt mal einer mit dem Auto kommen muss, also Fahrrad ist natürlich angeraten hier fürs Yoga-Studio, aber wenn, kann man sich mit dem Wagen abends auch mal vor die Kette, vor dem Parkplatz vom Bootshaus stellen. Da sagt der Olbermann meist auch nichts. Ich gebe zu bedenken, dass bei Olbermann der einzige große Baum auf der Rheinuferstraße steht, in dem noch nie die grünen Rabauken, diese Papageien, sich angesiedelt haben. Da würde ich mal auf Luftgewehr oder so tippen. Also man muss sich dann selbst überlegen, ob man da wirklich parken möchte. Ja, gegenüber, wo die Graffiti sind, da hat der Jan das Büro. Vorher war da eine Heinzelmännchen-Manufaktur. Ich glaube, der Businessplan war dann nicht nachhaltig. Und jetzt ist da halt das Eventstudio vom Jan. Das ist auch der Besitzer vom Yoga-Studio. Nein, der Vermieter. Ja, die Einfahrt selbst zum Yoga-Studio, die wirkt jetzt nicht so einladend. Da ist auch immer noch kein Schild dran. deshalb sieht man oft auch so Neulinge hier mit dem Handy die Straße hoch und runter laufen und wie in Godorf. Da wollen sie zu Ikea. Ja, aber im Hof selber, da war eigentlich immer Gewerbe, die letzten 20 Jahre, wo ich das auch kenne. Es gab früher mal eine Sackfabrik, die habe ich nicht mehr miterlebt. Wohl aber noch die Malerwerkstatt Götz. Das ist in dem Haus neben dem, also in diesem Loft kann man quasi sagen, unten neben dem Yogastudio gewesen. Ganz unten war noch der Daniel drin, der Sohn vom Götz, der hatte da eine Audioreparaturwerkstatt. Und unter dem Yogastudio, dem heutigen, da, das war ganz interessant, da war die Tauchschule vom Uli. Der hat oben drüber auch gewohnt. Und das hat dann samstags morgens immer so gezischt, weil dann haben die dann die Sauerstoffflaschen entladen und wieder aufgeladen. Immer auch in einer Kippe dabei, also da wussten wir Fenster zu und besser nicht auf den Balkon gehen. Ja, Weihnachten 93 war der Hof dann unter Wasser. Da mussten die Leute mit Stegen versorgt werden. Da haben die über uns noch die alten Fotos von. Und als wir eingezogen sind, gab es auch als erstes eine Einführung in die Pumpen. Die muss man in den Keller schmeißen, damit halt das Wasser umgeworfen wird sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob die unten noch liegen. So, jetzt kommt die Historie, also Zeit für noch eine Kapitelmarke. Unter dem Studio ist nämlich ein bisschen historisch. Da ist ja noch der Gang, also bevor ihr die Treppe zum Studio hochgeht, seht ihr das, links unten. Da hat dann auch der Jan mal gegraben. Und wer in Köln gräbt, der findet ja immer irgendwas, normalerweise entweder Blindgänger oder Scherben. Das ist beide schlecht für den Bauherrn. Die Scherben kommen nämlich aus der römischer Zeit und die Blindgänger, die sind jetzt ein bisschen jüngeren Datums. Aber jetzt, wenn wir uns mal das Bild anschauen, ich nehme es mir auch nochmal gerade hier vor, was ich als Beitragsbild für die Episode ausgewählt habe. Das kennt ihr alle. Das ist der Mercatorplan von Köln von 1571. Und der Ausschnitt, den man da sieht, ne, ist die mittelalterliche Stadtmauer unten, da sind die Schiffe und die kleine Insel davor. Und da sieht man halt, dass da, wo das Yoga-Studio ist, also erstmal sind da viele Bäume, also wesentlich mehr als Köln wahrscheinlich heute hat, und dann aber auch so eine Kirche. Und das ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Ja? Und das liegt quasi genau da in seiner östlichen Ausprägung, wo das Yoga-Studio anfängt. Ich finde, die Seingasse kann man ganz gut sehen. Die geht da so schräg hoch und weiter dann über die Buschgasse ist das, ne? An die Eiche, wo jetzt Haus Müller ist, und dann da oben bei Tommy Engel rum zur Severinskirche. Die kann man mit ihrem Hut ja auch schon ganz gut erkennen, ne? Romanische Kirche und oben die Severinstraße. Man sieht da rum, da ist, ich glaube, Weinbau ist das, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich wollte dann aufs Kloster nochmal eben raus. Da, das hieß Maria im Spiegel. Und im Volksmund kennt man das als Kloster Sion. Das war, glaube ich, das letzte Romanische. Danach gab es nur noch die Gotik. Die kennt man ja auch vom Dom. Der ist jetzt hier nicht drauf auf dem Bild, auf dem Ausschnitt. Der ist ja mit seinem berühmten Kran dann bekannt geworden. Ich fand, das sah auch viel schöner aus. Und der Alles-Ginger Abkloster ging dann Richtung Severinstraße bis auf halbe Höhe Landsbergstraße. Die gab es damals noch nicht. Die seht ihr auch nicht. Das ist dann eher die Mechthildestraße, die da hochgeht. Und da kommen jetzt auch die Namen her, weil das Kloster wurde gestiftet von Heinrich von Sein und seiner Frau Mechthildis, und das war eine geborene Landsberg. Die hatten keine Kinder, also keine Erben, und haben daher viele Klöster vermacht. Jetzt wissen wir dann auch, wo die Straßennamen herkommen, ne? Seingasse, Mechthildestraße und Landsbergstraße, die dann jetzt später auch da hochgeht. Kann man sich fragen, warum das Kloster Sion hieß? Hatte dann wahrscheinlich ursprünglich was mal mit, also der ursprüngliche Name Maria im Spiegel hatte was mit irgendwie Speculo, Sankte Maria, Jungfräulichkeit und so. Also war dem Kölner auf jeden Fall zu kompliziert. Und deshalb wurde daraus dann der Seins ihr Kloster, also Sions Kloster. Ja, hat dann auch nichts mit dem himmlischen Jerusalem, Zion oder so zu tun, sondern war einfach eine kölsche Verballhornung. Sionstal kommt da ja, ne? Die Querstraße bis zur Severinsbrücke. Ja, das Kloster stand da von 13. bis Anfang 19. Jahrhundert. Jahreszahlen habe ich jetzt auch nicht so. Mein Yogamatten-Nachbar ist ja der, ist jetzt die ganze Vornamen, nicht der Lehrer aus Weintal für Englisch und Geschichte. Der wird jetzt wahrscheinlich schon mehrfach im Kopf auf die Tischplatte gehauen haben, was ich hier so von mir gebe. Aber im Großen und Ganzen stimmt. Naja, auf jeden Fall wurden mit Napoleon und der Säkularisierung dann die sakralen Bauten ja gerne abgerissen und so als Baumaterial verwendet. So wie bei der mittelalterlichen Stadtmauer später. Die ist ja noch in unseren heutigen Fundamenten drin, glaube ich. Was man nicht verbinden konnte, also die Kapitelle, das ist heute auch noch bei uns im Severinsviertel. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, wie ich finde, zu dem jeder wenigstens einmal am Tag des offenen Denkmals hin muss. Nämlich zur ältesten Holzhandlung Kölns. Das ist der Holzhandel Theodor Schumacher und Söhne in der Landsbergstraße. Da hat der Viljo Schumacher das Privatmuseum und stellt da die Funde aus. Also ist wunderbar klasse die Führung da. Das ist ein ganz, ganz lustiger Typ. Und von dem habe ich quasi auch das Wissen um das Ganze hier. Also ich lese das ja jetzt nicht aus Wikipedia vor. Und deshalb würde ich auch nochmal an den Anfang der Tour gehen, also wo wir jetzt quasi das Severinsviertel betreten haben, in der östlichen Eingang Severinsviertel, wo die Hundewiese war, weil die Rheinuferstraße an der Ampel, die heißt da nämlich Holzmarkt. Ja, und wer schon mal auf der Tour war, was Straßennamen erzählen, der weiß, da legten früher die Flöße an mit dem Holz. Köln hatte ja keine großen Waldgebiete, weder damals noch heute. Und dann kam das aus Süddeutschland, Schwarzwald oder so, glaube ich, und wurde dann da klein gemacht und verarbeitet. Ja, das hieß dann deshalb Holzmarkt. Da gibt es auch, glaube ich, diesen alten, kennt ihr wahrscheinlich auch, diesen alten Kupferstich in diesen Kneipen, so total vergilbt und so. Der hängt dann meist irgendwo über der Theke quasi vom erhöhten Deutz aus, wo man dann auch noch sieht, wo die ganzen Flöße anlegen. Total verraucht und so, sieht ein bisschen biblisch sogar aus. Ne? Ja, und die Schumachers, die haben da schon mitgemischt. Die werden jetzt auch bald, glaube ich, 200 Jahre alt. Der Viljo selber ist 80. Und ja, die jetzige Holzhandlung liegt dann am nördlichen Ausläufer. Ne? Das ist jetzt ein bisschen, es täuscht ein bisschen die Perspektive von dem Mercator-Plan hier drauf. Also wir, Ginger ab Süden und das ist dann eher Norden. Ich glaube, um 1900 war auf der Holzhandlung auf dem Grundstück eine Badeanstalt. Also jetzt nicht als Eventbad, aber damals hat ja immer noch keine Badewanne oder Dusche. Und womit Viljo die Besucher auf den Führungen immer erschreckt, das ist das Skelett von einem Römer, der liegt unter einer Glasplatte bei ihm im Boden da versteckt. Das ist auch immer so ein großer Brüller. Ja, da kommen wir in die Römerzeit jetzt eigentlich. Ein ganz schöner Sprung. Aber auch von damals hat Schumacher Holz da. Vielleicht kurze Geschichtsstunde. Köln war ja nicht von Anfang an die Stadt Agrippinas. Die gab es ja, also Köln gab es ja schon 50 Jahre vorher als Stadt der Ubier, wo die angesiedelt worden sind. Die Römer kamen ja den Rhein hoch und Trier, Koblenz, Bonn, Köln, Neuss, Xanten, ich glaube bis nach England, Handelsstraße. Ja, Ubier kennt man noch, das Ubier-Denkmal gibt es ja am Heumarkt. Und ja, das römische Köln lag dann auf so einer hochwasserfreien Terrasse, steigt ja ein bisschen an. Und zwischen dem heutigen St. Martin grob und Rathaus, da war halt Wasser, ne? Ein Rheinarm. Und der war mit Holzpfählen befestigt, damit da Schiffe anlegen konnten. Aber die Römer haben den Rheinarm ja damals schon mit Müll und Schutt zugefüllt und da ist auch immer weiter versandet. Und so, dass die Stadt und das Inselgebiet dann zusammenwuchsen, so wie heute. Aber irgendwann, war das 2006 oder so, bei der BM oder so, da hatten sie ja bei der Philharmonie da unten die U-Bahn weitergebaut und da hat man die alten Pfähle aus römischer Zeit gefunden und da hat der Viljo auch welche von gekriegt, um zu sehen, ob man die halt trocknen kann und in Schuss kriegen kann. Die habe ich mir auch mal angeguckt. Das hat nicht geklappt, weil die sind da total morsch und auch so gebrochen. Im Gegensatz zu den Pfählen, die gibt's ja auch, die von dieser, wie heißt die? Ich glaube, die Konstantinische Brücke war das im 3. Jahrhundert. Die gab's ja auch mal bei den Rhein hier bei Köln. Die waren ja vollständig im Wasser abgeschlossen und dann sind die auch heute noch, glaube ich, ganz gut. So, könnte man heute sogar noch zum Hausbau verwenden. Das interessiert mich deshalb so. Wir haben halt so einen Kamin, ne, und dann gehen auch häufiger mal beim Schuhmacher Holz kaufen und da kann man sich dann umsonst auch was aus der Holzabfallkiste mitnehmen und so, also müsste unbedingt hin. Ja, der Römer auf dem Grundstück, also man muss vielleicht wissen, dass die Severinstraße, die gab es ja schon zu römischer Zeit, ne? Ja, die gehörte nicht mehr zum römischen Köln, weil das ging ja nur bis irgendwie Hohe Pforte, so die Ecke. Und ja, also die römische Stadt, die war ja immer gleich aufgebaut, so Nord-Süd-Achse, Ost-West-Achse und dann war da vor der Stadt, da waren dann die, also jetzt nicht die Wohnbezirke, sondern die so, ja, auch schon Gewerke und so, was halt gefährlicher war, wo dann geschmiedet wurde und ja, wo halt nicht direkt die Leute neben wohnen sollten. Und natürlich die Gräberstraße im Falle der Severinstraße, da waren die Gräberfelder dran und das könnte auch mit dem Fundort des Römers zusammenpassen. Aber das ist jetzt für Insider. Dass es sich da wirklich um einen römischen Fund handelt, beruht auf der Analyse von Marc Benecke. Den Namen kennt man. Das ist ein Kriminalbiologe, der ist häufig in Radio und Fernsehen auch, kandidiert für die Partei, glaube ich. nennen sie da oft Dr. Motte, wegen seiner Vorliebe für Maden. Den sieht man manchmal auf der Landsbergstraße mit so einem großen Rollkoffer, so ein meist übernächtigt, immer schwarz gekleidet, keine tattoofreie Stelle. Und da kann man echt gut zuhören, wenn er mal ein Interview gibt. Und er beschreibt in so einem Eimer, wie er zum Beispiel zu einem Mordfall gerufen wurde, bei dem eine Ehefrau 60 Mal auf ihren Ehemann eingestochen haben sollte. Und das probiert der Benneke natürlich sofort in der Wohnung mit seinen Studenten in der Landsbergstraße aus, so mit Schweinerücken. Und ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall, der Benneke ist Mieter vom Schuhmacher. Und ja, Benneke hat halt die Expertise erstellt. Also oft nur durch den ist belegt, dass es sich da wirklich um Römer handelt. Ne? Wenn man sich dann die Mietsituation in Köln andenkt, das ist eine Win-Win-Situation. Okay, um wieder aus der römischen Zeit in die mittelalterliche Zeit unseres Beitragsbilds zu springen. Die Holzhandlung hat, das sieht man auch da ganz oben, zumindest für mich noch eine zweite Bedeutung. Da kommt nämlich mein Arbeitgeber her oder beziehungsweise meine Arbeitgeberin. Ich bin seit über 20 Jahren schon in einem Krankenhaus angestellt, Anja auch. Und ja, man ist bei der Holzhandlung, bei dem Grundstück ja nicht bei armen Leuten und hatte nicht nur das Kloster Sion, sondern auch das zur Heiligen Dreifaltigkeit, das ist das da oben, ausgerichtet zur Achterstraße. Das war dann eigentlich ein Beginenkonvent und Beginen, das ja, waren so reiche Witwen, würde man sagen, die standen in Grundbüchern. Ich glaube, die gibt es heute in Holland noch. Und irgendwann wurden daraus nämlich die Zelitinnen, also Ordensschwestern, die sich der Krankenpflege widmeten. Und von da aus sind die dann in die Kupfergasse gezogen, da ist noch das Altenheim. Und mittlerweile ist der Orden geteilt und in die Zelitinnen zur Heiligen Maria und zu denen wir gehören. Das sind die, da kommt er auch schnell drauf, nach der Regel des heiligen Augustinus. Und das Mutterhaus, ja, wo ist das? Das ist dieser hässliche, graue Klotz da gegenüber von Schmitze Lang. Hat das eigentlich wieder auf. Also in der Severinstraße. Und das ist letztendlich das Krankenhaus der Augustinerin, also das Severinsklösterchen. Ja, die haben sich dann da niedergelassen und ich glaube um 1870 das Krankenhaus da aufgemacht, in dem wahrscheinlich halb Köln geboren ist. Ja, damit ihr das auch wisst. Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, in der Achterstraße. Wenn wir uns mal jetzt, sag ich mal, im Bogen von der Holzhandlung Richtung so eingestürzte Stadtarchiv, also Schiefer Turm der Kruxkirche, Severinstraße bewegen, und dann mal wieder runter Richtung Rhein gehen, fällt mir gerade nur so ein, da ist so ein ganz berühmtes Farbfilmmotiv, wenn einer schon mal so diese schweren ZDF-Dokus gesehen hat, Köln 1945, alles kaputt und so. Und da gibt es eine Einstellung, die hat man garantiert sich mal gesehen, man weiß aber irgendwie nicht genau, wo es ist. Und da kann man genau hingucken, da ist so eine amerikanische Kamera, so ein Kodak-Farbfilm, der hält in die Trümmerlandschaft rein auf eine Gruppe Einwohner, die da gerade mit Sack und Pack den Weg durch die eingestürzten Gebäude hoch Richtung Severinstraße ist das gehen. Und das ist nämlich genau von der Ecke aus gefilmt, denn im Hintergrund sieht man die schwer beschädigte Elendskirche. Die Kirchen sind ja meist stehen geblieben, also das ist gegenüber von St. Katharinen. Also das ist ganz viel Historie hier, deshalb wohne ich auch gerne hier. Und ja, dann sind wir, wo sind wir denn eigentlich? Dann kommen wir so zur Einmündung Annostraße, Einbahnstraße. Da war auf der Ecke damals das ehemalige Brauhaus Mai. Es wurde geleitet von so einem sehr nikotinfreudigen älteren Ehepaar. Die mussten das leider abgeben. Und das ist insofern schade, weil es da seinerzeit so viele fahrende Zimmermannsgesellen gab. Ne? Die kamen dann in ihrer Kluft dahin und haben dann abends getrunken, noch aus dem Fässchen. Das war so eins, das wurde auf die Theke gestellt, also nicht von oben hochgepumpt, so ganz traditionell. Und sonntags waren dann immer die Leute aus der Nachbarschaft da, die Älteren, die haben dann Gesangs gesungen. Ja, war noch ganz schön. Ja, und wenn wir dann wieder runter einbiegen über die Landsbergstraße, kommen wir auch wieder zur Seingasse zurück. Ne, Seingasse, die ihren Namen garantiert nicht von den Sauen hatte. Das hatte ich auch schon mal auf einer Führung gehört bei einem berühmten Stadt- und Melatenführer und Roten Funken. Naja, auf jeden Fall, sondern die kam halt vom Namen her von den Grafen Heinrich von Sein. So, ich guck gerade, wie lange habe ich jetzt eigentlich gequatscht? Zu lange. Also das nächste Mal können wir vielleicht von der Seingasse in eine andere Richtung gehen. Vielleicht so zum ehemaligen Taubenmarkt, das ist am Rosenplatz vorbei, Zwehnerstraße, Altes Stollwerk. Mal gucken, vielleicht. Aber ich denke, die nächsten Folgen das war jetzt bei uns oben, die nächsten Folgen, das wird dann wieder Simone sein mit den Yoga-Übungen, wofür der Podcast eigentlich auch da ist. Trotzdem danke ich fürs Zuhören und sag dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.